Weg von klassischen Massenmedien hin zu algorithmisch gesteuerten Plattformen. Steckt unser Mediensystem in einer fundamentalen Strukturkrise oder erleben wir schlicht eine Evolution, die wir vielleicht noch gar nicht übersehen können? Ist das eine Strukturwandel? Ist es eine Evolution? Kann man es in Worte fassen?
Also ich bin mit dem Krisenbegriff sehr vorsichtig, weil wir zurzeit sehr schnell bei der Hand sind, alles als eine Krise zu definieren, während es sich tatsächlich, wie Sie es gerade eben beschrieben haben, eigentlich um einen Wandel handelt. Und tatsächlich ist der Wandel ja unserer Gesellschaft inhärent. Das heißt, eine Gesellschaft ohne Wandel würde uns sehr schnell auch langweilig werden. Oh. Also die Tatsache nur, dass sich Dinge verändern, die ist als solches normal. Manchmal diese Veränderungen irritieren uns, manchmal verängstigen sie uns, manchmal freuen sie uns. Aber der Wandel an sich, glaube ich, ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass wir Wege finden müssen, wie wir mit diesem Wandel umgehen und wie wir diesen Wandel in unsere eigenen Lebenswelten vernünftig einbetten. Und da gibt es für bestimmte Bevölkerungsgruppen, für bestimmte Themenfelder noch keine so richtig guten Regelungen.
Sie sagen, wir müssen den Wandel irgendwie aushalten oder damit mit leben. Wir wollen doch keine Veränderung. Wir sind doch innerlich konservativ. Wir erinnern uns immer die schönen alten Zeiten an die guten Sachen, die früher waren, was nie so gut war, aber irgendwie im Gefühl, in der Erinnerung ist das Wohlige, das Heimelige, das, was früher war. Früher war es so schön und so weiter. Und der Wandel, sagen Sie, macht uns Angst. Das ist manchmal irrational. Wir wissen, die Vernunft weiß, wir müssen uns ein bisschen entwickeln, wir müssen uns verändern, aber eigentlich haben wir die Sehnsucht, dass alles so bleibt, wie es ist. Ist ein Widerspruch, oder?
Ja, und dieser Widerspruch, der ist zutiefst menschlich und der ist uns auch sehr häufig bewusst, nämlich meistens dann, wenn wir das Gefühl haben, Dinge zu verlieren, die wir gerne bewahren möchten. Andererseits ist aber auch der Rückblick selektiv. Wir erinnern uns, das ist ja hinreichend bekannt, primär an Dinge, die bei uns einen positiven Eindruck hinterlassen haben, zum einen, und dann an stark negative Ereignisse. Und im Rückblick schiebt sich das alles so zusammen, das verdichtet sich, da verdichten sich 10 Jahre, 20 Jahre auf 5 Anekdoten, die man erzählt, wenn man jemanden vielleicht neu kennenlernt. Und gerade in dieser Verdichtung entsteht natürlich ein vollkommen falscher Eindruck. Und das Gefühl, dass früher alles besser geworden ist, ist zum Teil auch so eine Art Schutzmechanismus, den wir uns zulegen. Denn wir müssen ja auch auf uns, auf unsere Biografie, auf das, was wir getan haben, irgendwie positiv zurückblicken können. Und das ist eine Gemengelage, die dazu führt, dass wir die Vergangenheit in der Regel verklären. Ich bekomme das ständig bei uns mit, denn ich habe selbst ja noch in einer Zeit studiert, 80er Jahre, wo jetzt viele sagen, ja, das war doch toll damals und zurück. Nein, es war komplett furchtbar.
Wieso?
Wenn ich mich nicht nur an die 3 oder 5 Highlights erinnere, sondern wenn ich mich an die unendlich öden Stunden denke, die ich verbracht habe in Hörsälen mit Vorlesungen, wenn sich Studierende heute beschweren. Also im Vergleich zu früher, kann ich in dem Bereich sagen, sind heute didaktischen Mittel und so weiter, das ist alles viel, viel besser. Aber natürlich, man greift sich einzelne Dinge immer heraus in der Vergangenheit und da warne ich davor. Ich habe selber leider nie geschafft, Tagebuch zu schreiben. Heute bedauere ich das ein bisschen, denn solche Tagebücher, die sind Einblicke in eine Zeit, aus der Zeit. Da fällt es einem dann nicht mehr so leicht, dass einem das Gedächtnis einen Streich spielt.
Ist das diese kognitive Dissonanz, dass wir irgendwie eine komische Form der Wahrnehmung haben? Oder was ist, Sie sagen, das ist eine Schutzfunktion, ist manchmal auch irrational, dass wir uns Zustände herbei wünschen, die für uns eigentlich existenziell materiell gar nicht mal so gut waren, aber irgendwie vom Gefühl, wir speichern so eigenartig die Gefühle ab, kann das sein?
Ja, ist es nicht kognitive Dissonanz, ist es die Vermeidung von kognitiver Dissonanz, um die es uns geht, weil wir können als Menschen natürlich, das tun wir alle, mit Widersprüchen leben, aber wir können unser Leben nicht auf Widersprüchen aufbauen. Das ist sehr, sehr schwierig, um das zu tolerieren, selbst zu tolerieren, da gehört schon eine enorme Charakterfestigkeit dazu und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn man sich ja auch eine gewisse Version von einem selbst zurechtlegt. Also die Person, die man möchte gewesen zu sein.
Das war ein schöner Satz, wunderbar. Kann man das lernen, diese kognitive Dissonanz auszuhalten, diese Widersprüche, dass Zustände nebeneinander gehen, dass manchmal mehrere Wahrheiten auch stimmen oder Wahrnehmungen, das ist ja auch so eine, vielleicht eine Kulturtechnik, die man lernen kann. Du sagst, ich schaffe das irgendwie, das auszuhalten, dass ich nicht auf alles sofort eine Antwort habe, dass ich nicht immer eine Lösung habe, dass ich mal gucke, wie sich entwickelt, da muss man schon sehr stabil sein. Ist das lernfähig?
Selbstverständlich ist es lernfähig und wir lernen das auch Tag für Tag. Der Begriff, den wir dafür gerne verwenden, ist der Begriff der Resilienz. Also Wir werden resilient gegenüber auch solchen Widersprüchen, die uns alltäglich begegnen. Und wir lernen, diese Resilienz auszuhalten in einem ganz normalen Sozialisationsprozess. Dass wir hier in letzter Zeit gewisse Bedrohungen feststellen, zum Beispiel auch durch soziale Medien, die zum einen die Resilienz dadurch erschweren, dass wir mit vielen Dingen gar nicht mehr konfrontiert werden, weil wir ja durch die sozialen Medien in unserem eigenen algorithmisch gesteuerten Umfeld bleiben, dann aber umso verstörter sind, wenn wir natürlich auf Dinge treffen, die wir so nicht erwarten, die wir so auch nicht möchten. Da haben wir noch keine richtig guten Lösungen dafür, wie wir das insbesondere jungen Menschen versuchen nahe zu bringen.
Also ist diese Distinktion, diese Blasen auch eine Schutzfunktion? Ich lasse mich auch gern bestätigen, bin im Umfeld, wo ich sage, die denken auch so wie ich, da bin ich irgendwie, da habe ich eine Gemeinschaft. Und schwupps, wenn mal jemand mir widerspricht und auch mal vielleicht etwas ruppiger wird und sagt, das sehe ich ganz anders, dass das Menschen immer schwerer aushalten können?
Ja, selbstverständlich war die Suche nach Gemeinschaft schon immer ein Merkmal des menschlichen Wesens. Wir waren immer auf der Suche nach Gemeinschaft. Nur sehr, sehr lange Zeit war diese Gemeinschaft auf unseren lokalen Lebensraum im Wesentlichen konzentriert. Da ist man vielleicht einmal im Jahr zu Tante Emma gefahren, wie man es einrichten konnte, oder man hat die alten Schulfreunde wieder gesehen bei dem alljährlich wiederkehrenden Klassentreffen.
Fahren Sie auf Klassentreffen?
Bei uns organisiert es keiner mehr, leider. Und ich selbst habe das auch leider verloren mit der Zeit. Aber das waren ja auch früher schon immer die Punkte, wo man sich dann mit Gemeinschaft auch umgeben konnte, außerhalb des eigenen Wirkungskreises. Aber die Gemeinschaft ist eben immer lange Zeit räumlich beschränkt gewesen auf den Nahbereich, den Menschen, mit denen wir Tag für Tag zu tun haben, die Menschen, die wir auch in unserer Stadt treffen können. Und diese nicht nur räumliche Verfügbarkeit, sondern auch die allzeitige Verfügbarkeit von Personen, die so denken wie ich, und wenn es eben mal nachts ist, dann habe ich halt jemanden in Amerika, bei dem ist es 15 Uhr und der kann dann mit mir sprechen. Diese allzeitige Verfügbarkeit, unabhängig auch von räumlichen Gegebenheiten, das ist sicherlich etwas Neues. Und die führt dazu, dass sich die Gemeinschaften auf der einen Seite stark verfestigen. Die ursprünglichen Ideen, die Fundamentaldemokraten des Internets, wie ich sie gerne nenne, hatten in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, dass hier eine vollkommen neuartige Form der Graswurzeldemokratie aufkommt. Wir können das immer noch beobachten in einzelnen Fällen, auch bei spektakulären Ereignissen, vielleicht sogar auch gerade in Gesellschaften, die weniger demokratisch sind als unsere Gesellschaft. Aber im Großen und Ganzen hat sich auch das Internet quasi zersplittert, obwohl es räumlich eigentlich gar nicht mehr nötig wäre, so zersplittert, wie unsere Welt hier eben auch in unterschiedliche Regionen zersplittert
ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in unterschiedlichen Internetzen zusammen unterwegs sind, dass die einen von dem gar nichts mitkriegen, das andere ist mir so präsent, weil es der Algorithmus mir natürlich reinspült, ich will das ja auch sehen und es interessiert mich ja auch, und dann gibt es Leute, die haben von der gleichen IP-Adresse geht was völlig anderes. Also wir leben dann in unterschiedlichen Welten, habe ich den Eindruck.
Ja, wobei für die
Obwohl es der Nachbar ist, meinetwegen.
Ja, für die Plattformbetreiber ist es aber auch ein großer Zwiespalt. Denn zum einen wissen wir das, die Algorithmen steuern Dinge, von denen man glaubt, dass sie uns interessieren, um uns dann damit quasi dran zu halten. Ja. Denn Zeit ist in dem Fall Geld, verdientes Geld. Andererseits sind wir aber auch neugierig. Wir sind ja durchaus neugierig auf Neues. Und deswegen sind auch in den Algorithmen ja auch immer Zufallselemente einprogrammiert, weil es sehr, sehr schnell unglaublich langweilig würde, immer nur dasselbe zu bekommen. Also und wir haben zwar das Gefühl, wir bekämen immer dasselbe, weil wir auch eine selektive Wahrnehmung haben und die Dinge, die uns nicht so gefallen, dann sehr schnell weiterwischen oder sehr schnell ausblenden. Aber das Zufallsprinzip, das haben die Plattformbetreiber schon verstanden. Das dürfen sie nicht komplett ausschließen, weil es sonst sehr, sehr schnell ermüdend wäre für uns.
Reden wir mal von unserer, wir haben von der Resilienz gesprochen, auch andere Meinungen auszuhalten, dass das schlechter geworden ist. Und auf der anderen Seite ist ja auch mal länger auszuhalten, mal stiller auszuhalten. Dieses Doomscrolling, dieses Dopamin-geschwängerte Durchswipen, hoch, pop, 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 pop. Ich erwische mich selbst dabei, dass ich da sitze, mir plötzlich das Bein eingeschlafen, ich habe gemerkt, oh, ich habe hier schon 20 Minuten, bin ich durch TikTok oder durch Instagram gescrollt, die Zeit vergeht und wir sind ja Dopamin gesteuerte Weiterswiper und das sinkt natürlich dann die Aufmerksamkeit. Ich merke es bei Kinofilmen, die sind ja auch ein Kinofreund, gehen gerne ins Kino, wie ich gelernt habe, dass sie sich sogar den Abspann bis zum Schluss anschauen. Merken Sie es auch bei sich, dass es Ihnen schwerfällt, einen 2,5-Stunden-Film auszuhalten oder sind Sie da noch gut aufnahmefähig?
Also ich glaube, ich bin selbst da kein gutes Beispiel dafür, weil ich bezeichne mich immer im Positiven wie im Negativen als ein Mensch des 20. Jahrhunderts und nicht des 21. Jahrhunderts. Und ich selbst nutze auch, ich habe keinen Instagram-Account, ich habe keinen TikTok-Account, ich nutze diese Dinge persönlich, privat nicht. Ich beschäftige mich damit natürlich beruflich, das ist vollkommen klar. Aber ich betreibe das privat nicht aktiv und auch aus dem Grund, weil ich mir die Fähigkeit zu fokussieren bewahren möchte. Ja. Das ist eine.
Aber wissen Sie, wovon ich spreche?
Was ja, natürlich, das bedeutet? Natürlich. Ich habe 3 Töchter, also selbstverständlich weiß ich, wovon Sie sprechen. Und ich glaube, es ist wichtig auch zu unterscheiden, es grassiert da ja sehr oft auch der Begriff der Sucht, die dadurch hervorgerufen wird. Es ist richtig, es ist eine physiologische Reaktion, Sie haben selber den Begriff Dopamin erwähnt, ist eine physiologische Reaktion, die hier erfolgt, das ist korrekt. Aber im Gegensatz zu anderen Süchten, die als Nervengifte Dinge zerstören, also etwas in unserem Hirn zerstören, macht diese Dopaminausschüttung und diese Nutzung etwas anderes, weil sie baut uns um. Aha. Also wir gewöhnen uns schon sehr früh an diese Art, an diesen Modus, wie ich ihn nennen will, an diesen Modus der Präsentation. Und dann ist natürlich nicht erstaunlich, dass dann andere mediale Darbietungen uns sehr lang vorkommen. Ich habe ab und zu, schaue ich in Seminaren an der Uni, einen Stummfilm aus den 20er Jahren, die Nibelungen von Fritz Lang als Beispiel, 2 Teile, 2,5 Stunden und 2 Stunden. Und das ist natürlich dann schon ein hartes Brot, sich dann auch auf diese ganz andere Geschwindigkeit, die damals natürlich auch technisch bedingt war, aber auf diese ganz andere Geschwindigkeit einzulassen und dann tatsächlich zu bitten, wir lassen uns jetzt das wirklich mal auf uns wirken und wir lassen mal die Handys aus. Das ist schon sehr, sehr schwierig, da noch einen Spannungsbogen zu halten. Das stelle ich tatsächlich fest.
Um das nochmal zu verstehen, Sie muten Ihren armen Studenten zu, ein 2,5 Stunden Brett, ein Stummfilm, wo dann nur Klaviermusik läuft oder was?
Nein, das haben Sie falsch verstanden. Das sind 4,5 Stunden, weil es sind ja 2 Teile. Wir machen da schon eine Pause dazwischen und der eine Teil ist ohne Musik.
Wir reden jetzt von Stille. Also die Sache, wo praktisch nichts ist.
Ja, das
und die dürfen ihre Handys nicht mit reinnehmen oder sie bitten sie oder wie?
Ich bitte natürlich, das ist
sie klar. Sie bitten ganz freundlich. Das haut doch nicht hin, die rennen doch alle raus. Nach einer Stunde sind die alle weg.
Sie sind vielleicht geistig weg, aber rausrennen, sich das zu trauen, ist natürlich was anderes. Aber als ich das letzte Mal gemacht habe und das letzte Mal war das vor Corona, ich denke immer vor und nach Corona, also war das vor Corona gewesen, sind auch die ersten eingeschlafen und dann daraufhin habe ich beschlossen, dass ich diese Sitzung nicht mehr um 20 Uhr beginne, weil das dann doch zu spät ist.
Patrick Rössler, Sie machen ja Sachen, das ist ja Hardcore-Test, aber okay, ich merke es ja selbst bei mir auch, wenn ich hier serienaffin bin, eine Serie geht irgendwie 50 Minuten, manchmal auch kürzer und so weiter und dann habe ich einen ganz anderen Spannungsbogen und ich hatte letztens im Kino so meinen Moment. Das war ein guter Film, aber ich hatte hatte so nach 2 Stunden einen Moment, wo ich müsste jetzt eigentlich mal, also es hat sich auch, wie Sie sagen, hat sich bei mir schon umgebaut, physiologisch, mental, ich weiß nicht, was da in mir passiert, aber ich hatte Probleme, mich dem auszusetzen. Also da ist mit mir im Grunde schon irgendwas im Hirn passiert.
Ja, klar, natürlich, das geht eigentlich spurlos an einem vorüber und die Kinobetreiber haben sich zum Teil ja darauf eingestellt, auch die Verleiher. Längere Filme wie Avatar zum Beispiel werden dann auch mit einer Pause von vornherein eingeplant, abgesehen davon, dass es auch kommerzielle Gründe hat, wie die Trinkpausen jetzt bei der Weltmeisterschaft, verdient natürlich das Kino dann auch nochmal ein bisschen an dem Eis, was dann in der Pause gekauft wird, aber auch das ist eine Reaktion auf diese veränderten Aufmerksamkeitsspannen und es bei den berühmten Testvorführungen, die wir ja kennen, gerade für Hollywood-Filme, ist auch die Länge natürlich zunehmend ein Problem. Und abgesehen davon, dass es die wenigen begnadeten Regisseure gibt, denen man natürlich niemals in die Länge ihres Films reinreden würde, ist die Konfektionsware, wie ich sie nennen würde, die Konfektionsware natürlich schon darauf ausgerichtet, auf 90 Minuten, das ist dann auch so eine Serien-Doppelfolge, an die wir uns gewöhnt haben. Und dann sollte man schon irgendwie merken, dass dramaturgisch diese Sache sich jetzt zu einem Endpunkt hin bewegt. Nochmal, ich rede jetzt nicht über das Autorenkino, sondern ich rede über das, wie wir es nennen, Popcorn-Kino.
Popcorn-Kino. Geben Sie sich das? Gehen Sie ins Popcorn-Kino?
Ja, klar, das tue ich das, weil ich gehe ja auch nicht immer alleine ins Kino, sondern gehe gerne mit anderen Menschen ins Kino.
Das haben Sie gern, okay.
Ja, und ich persönlich freue mich auch über Erfahrungen, die jetzt jenseits dessen liegen, was mich jetzt prima interessieren würde, denn ich habe eine Vorlesung zu dem Thema grundlegender medialen Populärkultur.
Was für
den? Grundlagen der medialen per Populärkultur, wo mich natürlich solche populärkulturellen Phänomene auch interessieren, das ist vollkommen klar. Und mit dem Aushalten, es ist auch immer die Frage, wie man das einordnet und framet. Ich habe mit einem lieben Kollegen von der Universität in Weimar im letzten Semester ein Seminar gemacht, das hieß Verstörende Filme. Und bei einem Film bestand die Verstörung dadurch, dass er einfach unglaublich lang war und unglaublich schwer voranschritt. Bei einem anderen Film, Bilder, die man heute nicht mehr kennt, Marco Ferreri, Das große Fressen aus den 80er Jahren, also Altmänner, die sich zurückziehen und zu Tode essen. Solche Dinge auch jungen Leuten zuzumuten und die Ergebnisse dieses Seminars waren für uns sehr, sehr ermutigend, denn unisono haben sie alle gesagt, sie haben sich schlimmer vorgestellt. Aber wir haben auch nicht die großen Splatter-Movies gezogen, die wir jetzt aus den Zeit nach 2000 kennen, sondern wir sind da doch eher bei den Klassikern verblieben. Und diese Erfahrung mitzunehmen, das hat für die jungen Menschen sicherlich auch was bedeutet. Das heißt nicht, dass sie jetzt ihre Sehgewohnheiten umstellen. Das sollen sie ja auch gar nicht. Aber einfach die Breite der Erfahrungen zuzulassen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Mhm. Da kann ja auch mal helfen, ins Theater zu gehen, ins Sinfoniekonzert, sich mal auf was einzulassen. Ja. Und das mal, also Theater, ein klassisches Konzert, wo du weißt, da steht das jetzt in dem Moment. Mhm. Ich kann es nicht zurückspulen, ich kann nicht anhalten, ich kann es mir auch nicht nochmal anschauen, weil jede Inszenierung, jedes Konzert ist einmalig. Wird es da auch, da hoffe ich, dass es so eine in Richtung Analogpunk geht, dass man noch mehr schätzt, diese nicht wiederholbaren Ereignisse, die so wirklich in dem Moment passieren und man ist dabei, man ist mit 200 Leuten, mit 60 Leuten, man hat das, auch selbst wenn man es mit dem Handy abfilmt, das ist ja nicht das Gleiche, oder?
Richtig. Gut, kann ich Ihnen die Frage wahrscheinlich in 6 Monaten beantworten, weil ich mache eine regelmäßige Lehrveranstaltung zusammen mit hier der Oper Erfurt, mit dem Musiktheater. Denn was viele Studierende auch gar nicht so auf dem Schirm haben, sie können ja die regulären Aufführungen des Programms hier im Musiktheater Erfurt, wenn es keine Gastspiele sind, die Eigenproduktionen kostenlos besuchen. Sie müssen sich vorher eine Karte besorgen. Das ist klar, aber das ist Teil des Semesterbeitrags.
Moment, ich kann als Studierender, wenn ich eingetragen bin in der Universität Erfurt, kann ich kostenlos ins Theater gehen.
Ja, und nicht nur an der Uni Erfurt, auch an der Fachhochschule Erfurt. Ich habe nur die kleine Mühe, dass ich mir eben mit meinem Studentenausweis die Karte vorher besorge.
Ist ein Ding.
Aber dann kann ich das besuchen. Und deswegen biete ich eine Lehrveranstaltung an. Da gehen wir dann 3-mal pro Semester in eine Aufführung hier im Theater, möglichst unterschiedlich, meistens was Klassisches, ein Musical und dann auch was aus der Studiobühne, wo immer der sehr modernen Produktionen
sind. Studiobox, toll, oder?
Die Studiobox und dann dann haben wir immer eine Sitzung zur Vorbereitung, eine Sitzung zur Nachbereitung. Weshalb erwähne ich dies? Im nächsten Semester spielt das Theater hier in Erfurt Wagner. Und da haben wir dann die 4,5 Stunden. Und da bin ich dann gespannt, weil wir werden dies dann zumuten den Studierenden. Und dann kann ich Ihre Frage besser beantworten. Aber wir haben so schon natürlich auch längere Aufführungen gehabt. Und wir stellen fest, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars meistens so in zwei Gruppen gespalten sind. Es sind die einen, die sind Musikfreaks, die freuen sich darauf und für die ist es auch ein Höhepunkt ihres Studiums, dass sie das also dann mal so begleitet bekommen. Und wir haben aber die anderen, die wirklich sagen, ich habe sowas eigentlich noch nie mitbekommen. Ich nutze die Uni, um das jetzt mal kennenzulernen, so wie sie vielleicht einen Chinesischkurs machen, um mal Chinesisch als Sprache zu lernen, um eine Sportart zu lernen, die sie noch nie gelernt haben. Sie schauen sich das mal an, sie lassen sich darauf ein. Aber in dem Moment, wo sie dann bei uns im Seminarraum sitzen, ist es meist eigentlich schon geschafft, dieser erste Schritt überhaupt zu sagen, ich lasse mich darauf ein. Und dann haben wir eigentlich in den Feedbackrunden nie die Aussage, es hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie berührt. Das Fazit kann sein, es ist nichts für mich, aber das ist vollkommen in Ordnung, weil man hat es kennengelernt und ich glaube, so eine größere Offenheit und so eine Breite, das ist was, was uns gut zu Gesicht steht, denn unsere Kultur, die ist vielfältig und sie ist offen, das ist eine der großen Errungenschaften unserer Kultur und uns darauf einzulassen, auch medial einzulassen, das halte ich für wichtig. Gefragt hatten Sie aber eigentlich ja, nach dem sich darauf einlassen, auf das Präsenzerlebnis. Auch da sind unsere Erfahrungen gespalten. Es gibt Personen, die spüren so etwas, wie wir nennen das Relief, also eine Erleichterung, wenn man ihnen jetzt einen Anlass gibt, wirklich mal das Handy auszuschalten. Also sie müssen es nicht selbst entscheiden, sondern wir sagen, jetzt wird das Handy ausgemacht und dann können sie es mit gutem Gewissen tun, weil wenn sie jetzt etwas verpassen, haben sie ja für sich selbst eine Rechtfertigung. Naja, ich musste das ja ausschalten. Und das haben uns auch schon einige berichtet, dass sie das als wohltuend empfinden. Aber es gibt natürlich genauso die anderen, die sofort dann in der Theaterpause das Erste, was sie machen, ist das Handy wieder einzuschalten und zu gucken, was zwischenzeitlich passiert ist. Aber so ist die Welt derzeit. Es ist in einem ganz anderen Takt, verläuft sie und es steht uns da auch nicht zu, das irgendwie dann zu unterbinden.
Ja, es gibt ja so richtig die Angst, was zu verpassen. Ne? Es gibt ja den Begriff dafür, Angst, da nicht dabei gewesen sein, was zu verpassen. Das ist ja real. Man kann das ja nicht wegwischen und sagen, ja, reiß dich doch mal zusammen. Also Ängste, irrationale, die sind halt da. Muss man auch ernst nehmen und damit umgehen?
Die sind überhaupt nicht irrational, weil Sie es so gesagt haben, die sind vollkommen rational, diese Ängste. In der Welt, in der diese jungen Menschen leben, ist es eine vollkommen rationale Angst. Denn etwas zu verpassen wird ja auch sanktioniert in diesen Welten. Das heißt, irrational ist das überhaupt nicht. Ob wir das gut oder schlecht finden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich persönlich halte diese schnelle Taktung für nichts zuträglich. Wir haben vorhin über Resilienz gesprochen. Ich glaube, es macht die Menschen verwundbarer, insbesondere die jungen Menschen, aber rational aus deren Sicht ist es vollkommen. Und über diese FOMO, also Fear of Missing Out, vor ungefähr 10 Jahren wurde darüber noch so ein bisschen gelächelt als ein Konstrukt der Wissenschaftler, was sie sich jetzt wieder ausgedacht haben. Inzwischen in neueren Studien ist dies wohl das Hauptmotiv für junge Menschen, dass sie angeben, weshalb sie sehr exzessiv Social Media nutzen. Und aber auch gleichzeitig einer der Hauptpunkte, die sie als Belastung empfinden. Also beides. Und den jungen Menschen ist es total bewusst. Das ist also nicht etwas, was sich so unterhalb der Bewusstseinsschwelle abspiegelt. Ihnen ist es bewusst und auch die Belastungen. Wir bieten ihnen nur keine richtig gute Möglichkeit, momentan damit umzugehen.
Die sind ja nämlich nicht blöd. Die sind ja oftmals hochreflektiert. Wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalte, denke ich, oh, habe ich in dem Alter schon so komplex gedacht? War ich schon so reflektiert? Nützt nur nichts, weil dann die Impulskontrolle, die Affektkontrolle, so, entweder, ich weiß nicht, so schwach ausgebildet ist oder was ist das, was diese Kluft zwischen der Erkenntnis, dem Wissen und dem tatsächlichen, wie ich mich dann bewege, ist das mangelnde Impulskontrolle, was ist das?
Ich glaube nicht, dass die Impulskontrolle grundsätzlich versagt, darum geht es nicht, aber ich glaube, dass wir diese Mikroimpulse, da jetzt auch viel mehr Möglichkeiten haben, die anders zu steuern. Weil ein Mikroimpuls ist ein Like, Daumen hoch oder sowas. Das ist ja in der jüngeren Generation geht es fast unbewusst, da drauf zu drücken und weiter zu scrollen. Nee. Und diese, ich glaube, diese Mikroimpulse, die verankern sich so stark auch in unserem Bewusstsein, dass die dafür sorgen, dass wenn dieser Flow an Mikroimpulsen, wenn der unterbleibt, dass das natürlich dann auch schwierig ist. Und wie Sie vorhin gesagt haben, es hängt natürlich auch mit diesem Dopamin zusammen, weil jeder Mikroimpuls sorgt natürlich dafür.
Reden Sie darüber mit Ihren Töchtern oder sagen Sie, das ist jetzt nicht mein Job? Oder also Sie mussten auch damit umgehen, wann das erste Smartphone, Online-Zeiten, ich weiß nicht, in welchem Alter die jetzt sind. Also ist das ein Thema für Sie als Vater gewesen, was Sie vor Herausforderungen gestellt hat?
Selbstverständlich war das ein Thema und die Herausforderung ist groß. Ich habe großen Respekt vor allen Eltern, die Kinder großziehen, egal welche Lösungen die jeweiligen Familien für sich finden. Es gibt einen Punkt, der oft genannt wird, den kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung N=2, meine Frau und mich, bestätigen. Vorbild handeln ist natürlich eine Sache, die nicht kurzfristig, die aber mittelfristig und langfristig etwas beeinflusst. Aber es kann natürlich auch nichts alles steuern, weil es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Einflüssen. Und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, hier deutlich weniger dogmatisch zu sein. Und ich respektiere auch vollkommen familiäre Situationen, in denen es für das Überleben der Familie unglaublich wichtig ist, dass man sich für eine Stunde Ruhe verschafft und den Fernseher anschaltet. Oder ich sehe diese Notwendigkeiten, sehe ich vollkommen ein. Aber auch da, glaube ich, muss man versuchen, zu einem gewissen Maß zu finden. Denn letztendlich ist, glaube ich, schon das Elternhaus, zumindest in einer relativ frühen Phase, immer noch die entscheidende Sozialisationsinstanz. Und wenn wir es da schaffen würden, gerne manchmal, aber vielleicht nicht immer den einfachsten Weg zu gehen und irgendwann auch mal, auch wenn die Diskussionen dann hart sind, bestimmte Dinge zu untersagen, ich glaube, das sollten wir uns schon zumuten. Das ist eine Zumutung im Moment, aber es kann sein, dass sich das später vielleicht auszahlt.
Welche Rituale oder können Rituale helfen? Also es gibt ja Familien, die nicht mal mehr einen gemeinsamen Esstisch haben. Also den gemeinsamen Esstisch zu sagen, es gibt Mittag, Abend, es gibt Tageszeiten, wo wir gemeinsam als Familie da sitzen und da ist eben das Smartphone nicht so heimlich unter dem Tisch, wo rumgescrollt wird, sondern Smartphone weg und wir essen mal gemeinsam. Und wenn es nur eine Viertelstunde, 20 Minuten sind, sind solche Rituale wichtig, um das auch dazu helfen. Sie haben beschrieben, dass manche Studierende das sogar wollen. Die wollen jetzt sagen, bitte nehmt mir es weg, schafft einen Ort, wo ich das nicht darf.
Wir sind da ja altersmäßig ein bisschen früher und da sind Rituale extrem wichtig, weil wir wissen ja, auch aus Pädagogik und Psychologie, dass Kinder einen geregelten Ablauf benötigen. Dass es sehr wichtig ist, auch um die Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Und diese festen Anker, Sie haben es Rituale genannt, sind auch deswegen hilfreich, weil wenn Sie es geschafft haben, die zu etablieren, sehr früh zu etablieren, entfällt dieser ständige Begründungsbedarf. Sie kennen doch sicherlich auch die ewigen Diskussionen. Warum darf ich und warum darf ich nicht? In dem Moment, wo es einem gelingt, das als ein geschätztes Ritual zu etablieren, dann hat man schon mal diese Last, diese Begründungslast ist schon mal weg. Und damit ist schon mal ein wichtiger Punkt aus der Welt. Man darf die Rituale natürlich nicht übertreiben, denn natürlich ein komplett festgelegter Tagesablauf, der nur noch aus Ritualen besteht, der ist dann sehr schnell einengt und der wird auch nicht mehr akzeptiert. Man kann es ja beobachten, meistens nicht bei sich selbst, sondern es sind ja immer die anderen, natürlich, die Helikoptereltern sind, das wissen wir ja, aber tatsächlich auch so eine Überreglementierung, die schafft dann Reaktanz und wie bei sehr vielem in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben ist der balancierte Mittelweg sehr schwierig zu erreichen, aber wenn wir zumindest Leitplanken finden, sodass wir uns immer innerhalb dieser Balance bewegen, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel geschafft.
Das Wort hätten Sie nicht sagen dürfen, Reaktanz. Da haben Sie mich jetzt auf den Fuß erwischt, der mich sehr nicht triggert, aber der, wo ich sage, was ist das? In Reaktanz ist ja, was ich gesellschaftlich erlebe, trotz Reaktion, sagen, den zeige ich es jetzt mal, jetzt gerade nicht. Auch fast selbstzerstörerisch ist ja Reaktanz eine Trotzreaktion bei Erwachsenen. Also da sind ja die Kinder noch, das ist ja normal, dass die mal trotzen, ne? Aber wenn Erwachsene, wo das Hirn offenbar ausgebildet sein sollte, trotzdem diese Trotzreaktion haben, diese Reaktanz, denke ich, was ist da jetzt los? Kriegen wir das noch eingefangen? Und da kommen wir jetzt zur Glaubwürdigkeit der Medien. Die steht ja gefühlt dauerhaft zur Debatte. Woher rührt aus Ihrer Sicht dieser tiefe Vertrauensverlust in der Bevölkerung? Und ist das, da geht es um Zwang zur Klickökonomie, es geht um die Art und Weise, wie wir mit Medien umgehen, aber ich merke in der Ablehnung zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von Journalisten, da sind ja die Angriffe das eine, aber diese Ablehnung des Journalismus, ist das auch eine Form von Reaktanz? Nee, denen glaube ich nicht mehr, denen vertraue ich nicht mehr.
Selbstverständlich, und auch diese Form der Reaktanz ist, wenn wir es wieder erstmal als Phänomen betrachten, nicht erstaunlich. Wir haben ein...
Nicht erstaunlich.
Nicht erstaunlich, nein, überhaupt nicht. Sondern es ist eine Coping-Strategie, also eine Bewältigungsstrategie, die wir uns zulegen, wenn wir von Situationen überfordert sind. Und es ist für uns sehr wichtig in unserem kognitiven Apparat, dass wir immer Dinge zurückführen können auf eine bestimmte Ursache. Manchmal sind die Ursache wir selbst, dann ist es sehr schmerzhaft. Ja. Aber es ist für uns sehr schwer auszuhalten, wenn wir keine Vorstellung entwickeln können über Ursache und Wirkung. Das ist unglaublich schwierig, das auszuhalten. Und die Ursachenzuschreibungen auf Medien sind halt sehr bequeme Ursachenzuschreibungen in dem Fall, weil das funktioniert dann sehr einfach. Und wir haben letztens einen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Skandal, weil ich halt überhaupt nicht für skandalös gehabt, weil die in einer ZDF-Sendung war es, glaube ich, gewesen, KI verwendet wurde und die Ergebnisse waren dann auch sehr irreführend natürlich, und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein Fehler und er sollte überhaupt nicht passieren. Das brauchen wir nicht darüber reden. Andererseits hat in dem Zeitraum, in dem das diskutiert wurde, und ich schätze jetzt einfach mal nur so, das ZDF 2796 wunderbare Beiträge produziert, die auf hoher Qualität waren und die toll waren. Was will ich damit sagen? Die Fehlerkultur ist nicht sehr ausgeprägt zur Zeit. Und es betrifft nicht nur die Medien, das betrifft auch Politiker. Es gab mal dieses berühmte Wort von Herrn Spahn, ohne dass ich jetzt ein besonderer Fan von ihm wäre, aber dass wir uns viel verzeihen müssen. Wir haben es auch irgendwie, die Toleranz und das Verzeihen haben wir verlernt. Denn wenn man betrachtet, was die Medien und nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, was überhaupt das Mediensystem für eine Leistung erbringt, dass da auch Fehler passieren können, das liegt, glaube ich, in der Natur der Dinge. Dann aber aus diesen Fehlerketten zu produzieren und mit Verschwörungsmythen dann die da noch zu unterfüttern und daraus dann eine Lügenpresse zu konstruieren und die generelle Glaubwürdigkeit, damit sind wir nämlich wieder beim Beginn Ihrer Frage gewesen, diese Glaubwürdigkeit zu dekonstruieren, das wird, glaube ich, fatal für unsere Gesellschaft, weil wir brauchen Instanzen, denen wir glauben können, denen wir vertrauen können. Und diese Instanzen, wir haben hier im politischen System ein gewisses Defizit, das auch von extremen Parteien bewusst herbeigeredet wird und dann später im nächsten Schritt natürlich ausgenutzt wird. Und wir haben auch zugelassen, dass sich dies auf die Medien ausdehnt. Erstaunlicherweise zeigen die Umfragen allerdings, dass das Medienvertrauen noch nie so hoch war im Schnitt wie zur Zeit.
Interessant.
Das Problem ist, dass sich auch hier eine gewisse Polarisierung zeigt. Das heißt, die Mittelkategorien, ja, so la la, diese werden weniger. Es gibt sehr viele Menschen, die den Medien sehr stark vertrauen, weil sie dies erkannt haben, dass einfach sowas wie Social Media alles Mögliche ist. Und es kann auch alles für einen sehr, sehr schön sein, aber eben nicht vertrauenswürdig. Es gibt eben demgegenüber die anderen, die wirklich die großen Skeptiker sind. Und diese Lage ist auch nicht wirklich größer geworden, aber es ist stabiler geworden. Und die Dinge ablehnen, und so ergibt sich halt im Mittelwert gar kein gesunkenes Vertrauen, aber doch eine deutlichere Polarisierung.
Trotzdem nochmal zu dem Effekt, den Sie beschrieben haben, der diesen Schmerz auslöst. Also es ist ein Veränderungs, Zwang klingt jetzt schon mal blöd, aber die Erkenntnis, wir müssen Gesellschaft ändern, einfach weil wir überleben wollen. Also ja, Umweltkatastrophe ist ja das beste Beispiel. Wir müssen uns verändern.
Wenn er sich nicht verändert hätte, hätte der Neandertaler auch nicht überlebt.
So, das heißt, die Veränderung ist notwendig. So. Und die Angst vor der Veränderung, haben Sie ja gesagt, führt zu physischem Schmerz. Und da ist es natürlich einfacher, die Medien abzulehnen. Die Wissenschaft wird ja diskreditiert. Mhm. Also klassische Sachen in Frage gestellt. Wissenschaft, die nach Regeln funktioniert, wird diskreditiert. Es werden Journalisten, der Journalismus diskreditiert. Das ist doch eigentlich ein furchtbarer Effekt, oder?
Ja, und leider haben wir es in der Wissenschaft, mit Verlaub, wenn ich das sagen darf, noch schwerer als Sie. Ich weiß, Sie haben schon schwerer als Medienmenschen. Weshalb sage ich, wir haben es schwer? In unserem System ist der Zweifel konstitutiv. Das heißt, Wissenschaft beruht auf Zweifel und auf dem permanenten Infragestellen dessen, was wir wissen, weil nur so kommen wir zu neuer Erkenntnis. Mhm. Ansonsten wäre die Erkenntnis, dass die Erde flach ist, wenn wir die nie mehr bezweifelt hätten, dann würden wir jetzt irgendwie in Urlaub fahren und hinten runterfallen. Das wollen wir ja alle nicht haben. Diese Erkenntnis, dass der Zweifel inhärent ist in unserem System, macht uns natürlich angreifbar. Denn es wird immer widerstreitende Meinung geben. Und das Entscheidende ist natürlich diese Gewichtung der Meinungen. Sie kennen es im Mediensystem unter False Balance, unter dem Begriff. Ein ganz bedrohliches Phänomen. Wir kennen dies in der Wissenschaft. Jetzt nicht meine eigene Wissenschaft. Ich nehme mal alles, was mit Klima zu tun hat, dass es natürlich immer die drei Studien gibt, die das eine sagen, aber es gibt die 3000 Studien, auf die sich dann eben auch eine gewisse Verlässlichkeit aufbauen lässt. Und es gibt immer Personen, die mit den drei Studien argumentieren und sagen, das war doch die Universität XY oder irgendein Professor oder irgendein Doktor, der etwas gesagt hat. Es ist schwierig, Menschen, die sich nach Verlässlichkeit sehnen und die von der Wissenschaft verlässliche Urteile erwarten, diesen Menschen klarzumachen, dass wir mit dem Zweifel leben und der Zweifel produktiv ist und wir eben andere Mechanismen haben, um die Mehrheitsmeinung und einen Konsens herzustellen.
Das heißt, das ist jetzt mal, also ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass sie es schwerer haben. Wer kann besser jetzt jammern und so. Aber es ist ja eine Erkenntnis, eine wichtige Erkenntnis, der Angriff. Verunsichert der die Wissenschaftsgilde oder sagen die, ist doch schon immer so gewesen, die Angriffe auf uns und die Zweifel waren schon immer da. Wir machen weiter, wir positionieren uns. Also die Tagung am 3. Juli im Zughafen, die ja die Universität mitorganisiert hat, ist das beste Beispiel, dass da mit einem großen Selbstbewusstsein Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgetreten sind und sagen, wir diskutieren, wir reden, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir tun es einfach, wir zeigen Gesicht, weil wir, das ist ja nicht nur die Soziologie, sondern das sind ja in vielen Wissenschaftsbereichen, sagen, ja, wir gehen in die Öffentlichkeit, wir verziehen uns nicht in unseren Elfenbeinturm auf den Campus.
Sicherlich haben Sie aber am Anfang leider einen wichtigen Unterschied unterschlagen. Wir sind es natürlich gewohnt, dass wir von unseren Fachkollegen kritisiert werden. Das ist permanent, weil wir stellen unser Ergebnis zur Diskussion in einem wissenschaftlichen Forum. Dort wird dann debattiert und da müssen wir natürlich auch Irrtümer zugeben, wenn wir da eine Theorie dann sich eben dann doch widerlegt wird.
Das ist ganz normal.
Das ist für uns ganz normal in diesem Diskurs. Wenn Sie aber jetzt die Diskursarena verändern, nämlich die Öffentlichkeit, dann wird in der Öffentlichkeit natürlich nach anderen Regeln gespielt. Und wir sind nicht naiv. Wir wissen dies natürlich, dass dort nach anderen Regeln gespielt wird. Aber diese Regeln sind nun mal nicht die Regeln, für die wir ausgebildet sind. Das müssen wir fairerweise sagen. Und wir tun uns dann oftmals sehr schwer mit unserem Beharren auf gewissen Dingen dann auch in der Öffentlichkeit durchzukommen, die gerne eben Gewissheiten hätte. Und immer dann, wenn wir diese Gewissheiten nicht letztendlich liefern können, dann ist es schwierig. Und ich habe immer noch die Bilder vor Augen, die in der Zeit, als es um Corona ging und wir alle nicht wussten, wie es weitergeht. Und wie es dann sehr schwierig war, diese Unsicherheit, die auch mit Wissenschaft behaftet ist, tatsächlich zu kommunizieren und vor allen Dingen dann jetzt im Nachhinein für Dinge in Situationen, wo es keiner besser wissen konnte. Hinterher weiß man es immer besser. Ja. Und es ist wohlfeil, hinterher, wenn man weiß, wie es ausgeht, zu kritisieren. Mit demselben Argument kann ich jedem Menschen, den ich in der Straßenbahn treffe, vorwerfen, ah, du bist doch blöd. Die Lottozahlen von letzten Samstag waren 6, 11, 13, 25. Wieso hast du die nicht getippt?
Hat das auch was mit dem Patriarchat zu tun, mit patriarchalen Strukturen, mit dem Paternalismus, dass wir eigentlich den Vati, möglichst noch im weißen Kittel, der uns sagt, wie die Welt ist, der uns das erklärt, der sagt, so ist das. Der Papa, der Vati erklärt die Welt. Hat das damit auch was zu tun, dass wir diese Autoritäten insgeheim in uns drin brauchen? Jemand, der uns so ein bisschen was sagt, wie es ist, bin ich gesund, bin ich krank, ist es gut, ist es schlecht, der uns übers Köpfchen streichelt und sagt, ja, hast du gut gemacht.
Wir brauchen dies, aber ich halte es für wichtig, hier die beiden Aspekte erstmal zu trennen. Also muss nicht ein Vati sein, es kann auch eine Mutti sein. Also Gender-Aspekt, es spielt da auch rein. Aber wir haben jetzt auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft Männerspiele, sie wurden von Frauen gepfiffen, die hatten auch Autorität auf dem Platz. Also so diese Ansicht, dass Autorität jetzt geschlechtsspezifisch nur Männer ausüben können, die ist, glaube ich, grundfalsch. Es gibt natürlich Gender-Aspekte auch in der ganzen Diskussion, in der Wissenschaft. Das ist selbstverständlich. Aber so die grundsätzliche Vorstellung ist, das haben Sie richtig gesehen, ein Wissenschaftler ist ein Mensch, sage ich jetzt mal, in einem Laborkittel, der einem dann erklärt, und das Labor steht eben dafür, für kontrollierte Bedingungen und für gesicherte Erkenntnisse. Blöderweise ist bei allem, was mit Geistes- und Sozialwissenschaften zu tun hat, wir bewegen uns, die Welt ist halt nun mal kein Labor. Ja. Und selbst wenn wir sie temporär für eine Stunde in ein Labor sperren und dann mit den Leuten Experimente machen, hinterher sind sie halt eben doch wieder draußen und die Situation im Labor ist doch eine ganz andere. Und deswegen können wir diese Voraussagen eben auch nicht mit der Gewissheit treffen, die die Gesellschaft möglicherweise von uns wünscht. Und da, für diese Rolle, da sind vielleicht dann wirklich andere besser geeignet. Wir verstehen uns nicht als die Beruhiger der Welt, sondern wir verstehen uns als die Mahner und als diejenigen, die die Menschheit auch voranbringen.
Aha, Mahner, aufrütteln, Zweifel säen. Also das heißt, Zweifel sind wichtig, weil ich dann Dinge, vorherige Erkenntnisse in Frage stelle. Das ist so eine, könnte man sagen, so eine Grundkulturtechnik, die wir brauchen als Menschen?
Unbedingt. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Das ist ja immer das Grundprinzip von Wissenschaft. Also sehr selten erfinden wir das Rad neu, sondern wir bauen ja auf bestehenden Erkenntnissen. Aber wir erkennen auch, wenn der Riese sich geirrt hat. Ah. Und das ist, glaube ich, der große Punkt, weil nur dadurch wird eben auch Veränderung möglich und nur dadurch kann man auch in der Evolution Dinge, neue Aufgaben bewältigen, neue Herausforderungen bewältigen.
Verraten Sie uns bitte eine Strategie, wie man das schafft, zu sagen, ich habe mich geirrt, hier habe ich falsch gelegen, das weiß ich, was ich, also damals habe ich das so und so gesehen, aber jetzt, also die Stärke zu haben, die Kraft zu haben, ich habe mich getäuscht, zu sagen, es tut mir leid oder hier, da habe ich, also, aber ich probiere das jetzt mal aus, oder das ist vielleicht ein Weg. Wie gibt es da Strategien?
Es gibt diese Strategien, aber diese Strategien setzen voraus, dass sowas wie eine Fehlerkultur in der Gesellschaft akzeptiert wird. Aha. Wir hatten vor den letzten Landtagswahlen, habe ich gemeinsam mit Kollegen und auch mit bekannten Moderatoren aus Berlin eine Fuck-Up-Night organisiert an der Universität Erfurt, an der Spitzenpolitiker teilgenommen haben, inklusive damals dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und die anderen, auch die anderen Fraktionsvorsitzenden der Parteien, die dann in einem geschützten Raum über ihr Scheitern erzählt haben. Und sicherlich war natürlich auch an diesem Abend das Scheitern, über das berichtet wurde, strategisch gewählt. Wie wir das ja kennen aus dem Bewerbungsgespräch, die großen Schwächen, das sind dann verkappte Stärken. Aber dennoch, es ist mal so ein erster Schritt zu sagen, okay, wir bekennen uns dazu. Wieso erwähne ich dieses Beispiel? Wir hatten vorher vereinbart und wir hatten es auch dem Publikum drum gebeten, dass das, was in diesem Raum gesagt wird, wir einfach den Raum geben für so eine Fehlerkultur und es dann im Raum bleibt. Und natürlich schon während der Veranstaltung wurden aus dem Raum die ersten Dinge, die Politiker X, Politikerin Y gesagt hat, dann auf sozialen Medien, aber auch, und jetzt schaue ich Sie an, in den klassischen Massenmedien, gut, jetzt sind Sie nicht sehr klassisch bei Radio Frei, aber wurde auch dort dann präsentiert. Das heißt, wenn wir eine Kultur haben, in der wir uns auf solche Fehler stürzen, aus strategischen Überlegungen, weil wir der politische Gegner sind, oder einfach auch aus Neugier, aus Sensationalismus, dann brauchen wir uns doch nicht wundern, wenn wir uns damit schwer tun, Fehler zuzugeben. Wenn die Sanktionierung tatsächlich so auf dem Fuß folgt. Und in dieser Social-Media-Demokratie, in der wir uns bewegen, da können Sie doch damit rechnen, dass die Sanktionierung sofort auf dem Fuß folgt. Und wie resilient Sie dann sind gegen die Kommentare, die sich dann häufen, ob sie jetzt von realen Menschen kommen oder von irgendwelchen Bots, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das ist extrem schwierig. Wir versuchen dem jetzt, und wie gesagt, ich glaube, dass da die Grundlagen sehr früh gelegt werden, dem jetzt ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dadurch, dass wir in Thüringen hier, wie ich finde, die Politik vorbildlich vorangeht und ein Schulfach Medienkunde einführt. In den Klassen 5 bis 8, ein verpflichtendes Schulfach. Bisher war Medienkunde immer so eine Querschnittsaufgabe gewesen, die dann die einzelnen Lehrer mehr oder weniger in Englisch, Deutsch, Biologie, Mathematik nachgekommen sind, wo es eben nahe lag. Aber jetzt gibt es ein reguläres Schulfach, in dem auch Medienkompetenz gelehrt wird. Und ich möchte bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass die Schule allein verantwortlich ist dafür, den jungen Menschen Medienkompetenz beizubringen. Wir hatten vorhin über die Familien gesprochen. Die sind da genauso in der Pflicht wie der Versuch, und da ist es sicherlich am schwierigsten, in einer Art Freundeskreis, im Freundeskreis darauf zu achten, bei uns wird keiner gemobbt und wir machen so etwas nicht. Aber die Schule kann zumindest einen Beitrag dazu leisten. Und wir werden an der Uni Erfurt dann auch hoffentlich ab dem nächsten Jahr dann auch die ersten Lehrer ausbilden, die dann speziell auch für Medienkunde vorbereitet sind und die sich entweder aus privatem Interesse oder über zusätzliche Qualifikationen erwerben müssen, sondern die dies ganz regulär in ihrem Lehramtsstudium als eines der Fächer auch studieren können. Und wir hoffen, dass durch diese Professionalisierung es dann irgendwann auch in den Schulen möglich ist, das, was sie tun können, dafür zu tun, dass da eine gewisse Art des Umgangs mit Medien eingeübt wird und gelernt wird. Mhm. Und wie wir es oft so kennen, was behält man aus der Schule zurück? Die einen werden viel zurückbehalten, die anderen werden vielleicht nicht so viel zurückbehalten, aber es ist zumindest, glaube ich, wenn ich für meine Disziplin spreche, ein Schritt in die richtige Richtung.
Also Medienkompetenzvermittlung ist absolut wichtig, ist natürlich zum Schlagwort vorkommen. Dennoch, was wir jetzt hier erleben, im Moment, Sie haben es gesehen, als Sie sich ein Wasser geholt haben, hier ist also eine Gruppe von Kindern, die Medienkompetenz, die hier Radio machen, die hier Medien machen, die journalistisch arbeiten. Da muss es schon losgehen, dass die Kinder Selbstermächtigung spüren und spüren, aha, so entstehen Wahrheiten, so entstehen Medienprodukte, da es gibt eine journalistische Grundlage und so weiter. Also die kleine Arbeit hier, die man gar nicht so mitbekommt, die ist wichtig.
Die ist extrem wichtig, denn sie ist natürlich dann keine kleine Arbeit mehr, wenn viele sie machen und wenn sie permanent machen. Ja. Und ich glaube, das müssen wir lernen, denn Medienpädagogik funktioniert nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sie funktioniert auch nicht als one too many, sondern sie funktioniert tatsächlich im Umgang mit jungen Menschen und im Einüben, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum einen im Vorbildhandeln, aber nichts anderes als das, was sie hier tun, ist ja auch ein Vorbildhandeln und sie zeigen, wie so etwas vorbildlich geschehen kann. Und weil sie das gerade eben gesagt haben, ist es zum Schlagwort verkommen. Ja, dies passiert. Dinge, die wir häufig in den Mund nehmen, erwecken dann oft den Eindruck des Schlagwortes, aber sie werden doch deswegen nicht falsch oder weniger wichtig. Also wir reden seit vielen Jahren über das Thema Gleichberechtigung. Ist es dadurch falsch? Nein, es ist natürlich überhaupt nicht falsch als Ziel. Und genauso denke ich, auch wenn Medienkompetenz vielleicht als Ziel jetzt abgedroschen klingt, weil es immer wieder kommt. Es ist letztendlich etwas, ohne dass es nicht gehen wird. Es wird nicht der Königsweg sein und die Lösung für alle Probleme in diesem Bereich, aber es muss ein Ziel bleiben, an dem wir alle auch mitwirken müssen. Und ich sage bewusst, wir alle, auch wir als Familienmitglieder, als Eltern oder aber auch als Kinder. unserer älteren Mitbürger.
Ach, unsere Eltern, ja.
Auch noch in dieser Gesellschaft einen Platz finden sollen und sich nicht abgehängt fühlen sollen.
Da könnten wir jetzt mal bei den Seniorinnen und dann noch unterreden. Genau. Ich würde es ja auch mal, Medienbildung fällt mir besser als Medienkompetenz. Medienbildung ist ja immer, also ich muss mich immer, ist ja ein Wandel, da muss ich mich immer bilden und irgendwie dranbleiben am Puls der Zeit, wie immer man das auch nennt.
So heißt auch der Studiengang Medienbildung und Informatik.
MBA. Sehr gut. Muss sich auch die Lehre ändern, nicht nur durch KI, aber auch durch den Medienwandel. Also das heißt, dass die Wissensvermittlung, ich brauche keinen Trichter mehr, ich habe einen sehr, sehr guten Chatbot, ich habe einen sehr guten Sprachmodell, was mir in meiner Lerngeschwindigkeit das Wissen der Welt hervorragend methodisch aufarbeitet. Brauche ich noch den Rössler, der da vorne steht und mir die Welt erklärt? Brauche ich noch die so einen Vorlesungssaal? Das kann ich doch sehr gut machen mit wunderbaren Sprachmodellen, die didaktisch sich auf meine Lerngeschwindigkeit einstellen, und dann mache ich Switch Classroom, aber ich kann mich mit ihm gut unterhalten, mit dem Partner, mit allen, drehe das rum, ich lerne soziale Kompetenz, ich lerne, wie man miteinander arbeitet, ich lerne Gesellschaft, aber die Wissensvermittlung, das kann ich woanders machen. Mhm. Ist diese Idee vom Switch Classroom oder von der Veränderung der Lehre, können Sie damit was anfangen mit dieser?
Das ist auch selbstverständlich, das betrifft uns tagtäglich. Wir sind auch zurzeit sehr damit beschäftigt, wie wir die Lehre neu ausrichten. Aber auch da sage ich, von uns steht auch schon lange keiner mehr vorne am Katheder, wie wir es aus der Feuerzangenbowle kennen oder aus dem Blauen Engel oder aus diesen ganzen Filmen, wo wir diese Karikaturen von Professorinnen und Professoren, hauptsächlich Professoren von vor 100 Jahren kennen. Selbstverständlich hat sich auch Lehre schon immer gewandelt. Ich streite nicht ab, dass dieser Wandel, den wir jetzt beobachten, sicherlich ein dramatischer Einschnitt ist. Ein viel dramatischerer Einschnitt als damals, als es dann Videorekorder gab und dann die Lehrer mit dem Videowagen in das Klassenzimmer reingefahren sind. Auch das war ein Einschnitt. Aber die KI betrifft nun eben nicht mehr nur das Mittel, mit dem wir uns befassen, sondern es geht an die Grundstruktur. Was ist Lernen überhaupt?
Tatsächlich.
Und Sie brauchen mich sicherlich nicht mehr, um Fakten vorzulesen. Das können gut programmierte KIs sicherlich auch, obwohl gerade bei den Fakten wir wissen, dass wir da auch sehr vorsichtig sein müssen. Aber genau das ist eben unsere Aufgabe, den Jungen, nicht nur den jungen Menschen, sondern den Menschen beizubringen, wie man diese Ergebnisse, die man bekommt, wie man sie einordnet, was die Anhaltspunkte sind, an welchen Punkten man unbedingt nochmal nachschauen muss, was herbeihalluziniert ist, weil es einfach gerade so schön reinpasst in dieses semantische Argument. Denn der Umgang damit, mit diesen KI-Tools, der ist bei uns allen momentan noch sehr, sehr rudimentär ausgeprägt. Und da Schritt zu halten, das ist nicht einfach. Insbesondere, weil ja die aktuellen Entwicklungen, die hier passieren, die passieren ja auch in einer Welt, die uns nicht zugänglich ist als solche. Die Algorithmen, die dahinter stehen, die Programmierprinzipien. Und genau die agentische künstliche Intelligenz, die jetzt ja schon am Horizont da ist, kommerzielle Anwendungen, haben sie schon, sie wird sich mehr und mehr durchsetzen. Und dann erleben wir natürlich nochmal einen Shift, weil dann kann ich natürlich auch als Studierender der KI sagen, löse mir diese Aufgabe. Und dann rechnet das Ding zwar eine ganze Weile, aber dann wird diese Aufgabe doch sehr grundsätzlich gelöst. Und das wird sicherlich der nächste Quantensprung werden. Und wir haben da längst noch nicht alles gesehen, was möglich ist in dem
Gebiet. Muss sich die Lehrerfortbildung auch massiv ändern? Weil sie bilden ja die aus, die im Grunde die Kinder dann wieder in diesen neuen Lernformen fit machen müssen oder überhaupt, also sich selber auch umstellen. Ist die Lehrerfortbildung ein wichtiges Thema?
Die ist ein zentrales Thema in dem, wo wir eine gewisse Kontrolle haben, nämlich jetzt diesen Studiengang, den ich gerade eben erwähnt hatte, Medienbildung und Informatik. Da besteht der Informatikteil aus wesentlichen Modulen zum Thema künstliche Intelligenz, selbstverständlich. Nur kann es damit natürlich auch nicht getan sein, weil es gibt ja noch viele andere Lehramtsstudien, die nicht MBI als Nebenfach studieren, und wie es aber dort dann in der Mediendidaktik Einhalt ziehen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Auch da gibt es natürlich erste Schritte, weil die Kolleginnen und Kollegen sind sich dieser Sache natürlich auch bewusst. Aber das ist, glaube ich, die viel größere Herausforderung, nicht im Medienkundeunterricht und Informatik dort für das KI zu sensibilisieren, sondern die Biologielehrerin, den Biologielehrer, die Mathematik, Deutschlehrerin, Deutschlehrer, da die kluge Wege aufzuzeigen, wie man das vernünftig einbaut kann in eine zukunftsträchtige Lehre.
Es ist eine turbulente Zeit. Jetzt zum Schluss nochmal die Frage, was kickt Sie, was inspiriert Sie? Sie sind ja schon lange im Geschäft, sind ja wirklich ein alter Hase, Jahrgang 64. Sie haben viel erlebt an technischen Umstellungen, an gesellschaftlichen Umbrüchen. Also ich kann sagen, Sie haben wirklich viel erlebt. Das ist aber jetzt so eine, die einen sagen, es ist eine Singularität, ne? Können wir es jetzt schon sagen, weil die Singularität heißt ja, wir können gar nicht abschätzen, in welcher Geschwindigkeit sich Technik und Gesellschaft entwickelt. Das ist das, was mich kickt. Was kickt Sie, wo Sie sagen, das inspiriert mich für meine Arbeit, da will ich jetzt noch, wir sind noch ein paar Jahre jetzt unterwegs an der Uni, was inspiriert Sie, was interessiert Sie?
Also mich inspiriert zurzeit wesentlich, die Brücke zu schlagen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Also entweder beispielsweise Zukunftstechnologien zu nutzen, um die Vergangenheit verständlicher zu machen. Wir haben dort in der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule eine ganze Reihe von KI, von Anwendungen gemacht im Bereich Virtual Reality, also
ach, diese VR, Brillen, diese die cool, Brillen. Ja, ja.
Genau, und zwar historisch. Also wir haben zum Beispiel eine ganz bedeutende Ausstellung aus den 30er Jahren rekonstruiert, sodass man heute das erleben kann, wie es damals war. Aber auch hier die Synagoge, bevor sie runtergebrannt wurde,
die große Synagoge,
sodass sie jetzt in der Brille quasi die Synagoge erleben können. Das ist das eine, aber auch das Umgekehrte in die andere Richtung, zu schauen, wie sich in der Zukunft eigentlich die Vergangenheit spiegelt. Denn in der Musik, in der Kunst, in der Kultur, sie lebt von Zitaten und von Bezügen zur Vergangenheit. Und wenn irgendwann die jungen Menschen die Vergangenheit nicht mehr kennen, können sie mit den Bezügen nichts mehr anfangen. Sie verstehen keine Folge von den Simpsons. Verstehen Sie, wenn Sie nicht eben wissen, wer diese Menschen waren, auf die dort Bezug genommen wird und diese Phänomene. Bezüge, ja. Und das sind momentan vielleicht so die beiden Dinge, die mir wichtig sind und wo ich versuche, diese Brücken zu schlagen.
Abschlussfrage, ich habe hier so ein Blechding. Was ist denn das?
Ja, das haben wir früher benutzt. Das war so ein Blechding, auf die früher Tonbänder man aufspulen konnte und wo man dann Hörfunk produzieren konnte. Ah. Noch mit Magnetbändern. Und diese Magnetbänder, die hat man tatsächlich noch geschnitten und geklebt. Und
richtig mit der Schere und geklebt. Ne? Bobby, das ist ein Bobby natürlich. Mhm. Sie haben, hatte mal umgedreht, hatten einen Aschenbecher. Sie haben nie geraucht, deswegen
haben Sie das nie missbraucht. Ich habe es immer so benutzt, wie sich gehört. Und
das ist ja so ein verrostetes Ding. Aber es ist doch eine schöne Geschichte. Das kann ich anfassen, diese leicht verrostete Teil, das ist Haptik, das ist eine Geschichte. Also das heißt, wir müssen immer wieder uns gegenseitig Geschichten erzählen, um zu spüren, was da los ist mit uns.
Naja, klar. Und die Bobby, die Sie in der Hand haben, ist, wenn ich mit meinen Studierenden rede, wenn wir Forschung betreiben, erzähle ich denen von der Lochkarte. In der Lochkarte, die Informationen reingestanzt waren. Ja. Und der Vorteil der Lochkarte ist, wenn der Rechner abstürzt und wir mal keine Energie mehr haben, die Lochkarte, die ist physisch noch da. Aber ich will jetzt nicht zurück ins Lochkarten-Zeitalter. Keine Angst.
Ich glaube, irgendwo liegt noch, ich weiß nicht wo, aber ein alter Sender, wer weiß, so ein UKW-Sender, was da passiert. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Patrick Rössler von der Universität Erfurt da war, Kommunikationswissenschaftler. Es ist ja so schön, wenn man am Schluss eigentlich am Anfang wieder ist, weil wir könnten jetzt wieder ewig weiter reden, noch ein Fass aufmachen und so. Wenn Sie wieder was Neues haben, kommen Sie doch bitte vorbei. Das immer wieder Forschungsergebnisse, Sachen, die Ihnen durch Ihren Kopf schwirren, würde ich mich sehr freuen.
Jederzeit gerne. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass ich 1984 bei den Kabelpilotprojekten in Ludwigshafen einer der ersten war, der im offenen Konal gearbeitet hat.
Also nein.
Ich habe ein großes Faible für diese Art auch von Radio und deswegen komme ich immer gerne wieder.
Das ist ganz wunderbar. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen eine angenehme Zeit, einen schönen Sommer und bis bald.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.